Willkommen bei White Chalk, der Podcast, in dem Basketball auf Gesundheit trifft. Let's talk ball, health and everything in between.
Hallihallo, wir sind wieder da. White Chalk ist am Haus und wir haben hier Max Lang und aka Alex King. What's poppin'?
What's up, Alex? Was geht ab? Heute, ich würde sagen, etwas gedeckter der Ton, auch wenn er jetzt am Anfang sehr euphorisch klingt.
Ja, ich muss auch echt aufpassen, was ich jetzt sage, weil
Fast
ist gleich schon mal rausgerutscht.
Ja, genau, wir auch. Wir hatten schon ein etwas kontroverses Thema zu Beginn.
Ja.
Weil, tatsächlich, jetzt will ich auch wieder was Doofes sagen.
Du wolltest was sagen,
ja?
Ja. Aber ich habe, kennst du es, wenn du so, ich muss ja seit ein paar Tagen ja Antibiotika nehmen, weil ich habe so eine kleine Wurzelzahngeschichte, die mir so ein bisschen juckt und wehtut.
Ja.
Und dann muss ich ein bisschen aufpassen und ich bin seit 4 Uhr wach und das merke ich so richtig. Ja, und hat eine kurze Nacht gehabt, kann man so sagen. Deswegen bin ich ein wenig müde, aber für den Podcast und für die coolen Themen, die wir haben,
gibst du alles?
Gebe ich alles, auf jeden Fall.
100%.
Auf jeden Fall.
Sehr gut.
Ich habe nach so ein Video gesucht.
Ja.
Kennst du so ein TikTok-Video, wenn Leute oder Instagram, da schreiben so Leute von... Kennst du von Jurassic World oder Jurassic Park? Und das ist ein riesen Haufen Scheiße.
Aha.
Und da geht doch dieser Typ hin und dann kann man ja so welche Memes dann hinschreiben, so, ja, das, was du oft auf der Arbeit siehst, wenn du zurück aus dem Urlaub kommst, dann sagt der so halt, das ist ein riesen Haufen Scheiße. Und das habe ich jetzt gerade gesucht.
Sucht für, wenn du
für meinen abends, meine letzte Nacht, wollte ich so sagen, aber ist ja kein Riesenthema, muss man hier nicht reinbringen.
Nee, muss man nicht.
Ja.
Ich meine, spitze Zuhörer werden jetzt schon wissen, um was es geht.
Ja.
Aber sei es drum. Alex, es ist Mittwoch, der 5. November. Wir nehmen auf, gestern Abend hatten wir eine türkische Basketballmannschaft in Würzburg zu Gast.
Ja.
Es war Galatasaray Istanbul.
Ja.
Und wenn man das so ein bisschen in den sozialen Medien als eher Außenstehender, sage ich mal, verfolgt hat, dann hat man gesehen, Hochsicherheitsspiel oder Hochrisikospiel, irgendwie so. Fall. Dann war es so, dass man ja so ein bisschen gehofft hat, hoffentlich passiert nichts, ne?
Ja.
Weil anscheinend die Galatasaray-Fans bekannt dafür sind, dass sie eher zu Ausschreitungen neigen. Dann hat man den Halleneingang für die Auswärtsfans nach hinten verlegt. Merchartikel von Galatasaray durften nur über diesen Eingang getragen werden. Ansonsten bist du nicht reingekommen, richtig?
Ja.
Dass da keine Probleme entstehen. Auch Blockar war gesperrt, glaube ich.
Richtig.
Da waren die Leute dann umgesetzt, ne? Dass der komplette Blockar für die Galatasaray-Fans ist. Also schon mal von den Fans her oder von den Umständen des Spiels war ja schon mal anscheinend eine hitzige Partie versprochen.
Auf jeden Fall. Also gerade nach dem letzten Spiel, was sie gespielt haben vor 2 Wochen in Gala, wussten wir, dass es ein sehr knappes Spiel sein würde und auch ein sehr, klar, es geht um Platz 1 in der Gruppe. Das war genau nach dem Pokalrunde, da haben wir doch auch schon mal gesprochen, in Oldenburg. Da haben sich ein paar Spieler sich verletzt, ohne Ivy, ohne Pjanic. Das war natürlich schon bitter, sind 2 Spieler, die wichtig sind für das Team. Und das ist... leider auch so, hat es sich auch so gezeigt gestern. Die hatten einen super Start gehabt, die Würzburger. Aber man hat irgendwie so gemerkt, von der Gala-Seite her, ich hatte mal die Ehre, neben dem Kampfgericht zu sitzen, weil es war ja ausverkauft, die Halle. Einfach das Spiel so Sideline. Sascha stand genau vor mir, ist halt links und rechts vorbeigelaufen. Und man hat einfach gesehen, wie Gala einfach sehr abgezockt und sehr ruhig war. Also die haben keine Nervosität gezeigt, dass sie das Spiel nicht unter Kontrolle haben oder dieses so, oh mein Gott, wir sind jetzt mit 10 hinten, wir werden das Spiel jetzt verlieren, sondern die haben das echt sehr souverän gespielt, haben eine tiefe Bank, die zweite 5, die da reinkam, haben echt gut gespielt, haben auch gut verteidigt. Es ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, competitive. Klar, der Etat von Gala ist natürlich ganz oben hingeschraubt. Da können sich nur ein paar BBL-Teams sich nur wünschen, so ein Etat zu haben. Aber man muss sagen, Gala hat es am Ende verdient gewonnen, auf jeden Fall. Aber die Jungs müssen es abhaken, weiterschauen. Wichtige Spiele kommen voraus, jetzt Sonntag gegen Rostock. Da werden das Ergebnis schon draußen sein, wenn die Podcast-Hörer das hören. Aber eine Geschichte muss ich von Gala noch erzählen. Ich hatte mal für Alba Berlin mal gespielt und wir hatten mal gegen Galatasaray gespielt. Das war Eurocup-Jahr gewesen. Und in der jetzigen, jetzt Uber Arena, früher hieß sie dann noch Mercedes oder O2 noch Arena, wo ich da gespielt habe, hat mir gegen Gala gespielt. Und Berlin ist ja sehr auch mit sehr vielen türkischen Einwohnern, was normal ist in Berlin. Und da waren natürlich auch ganz viele Gala-Fans da. Und da war viel mehr als das, was jetzt gestern gegen Würzburg waren. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, wir haben uns aufgewärmt, es war vor dem Spiel. Und irgendwas ist passiert zwischen den Alba Berlin-Fans und den Gala-Fans mit irgendeinem Banner, was sie da so entnommen haben von der Alba-Seite. Das haben die Galatasaray-Fans mitbekommen. Und da gab es eine Eskalation. Also du musst dir vorstellen, du hast ja eine, sagen wir mal, Süd- und Nordkurve. Und da hast du halt rechts und links, halt Westen und Osten hast du halt Westen, die ganze Familien und VIP.
Klar, genau, so wie es in Würzburg halt. Im Endeffekt jetzt auch war mit Block H und dem Fanclub.
Jetzt musst du dir vorstellen, in dem Spiel, also vor dem Spiel, sind die Gala-Fans, und es war völlig verrückt, da war kein Polizeiaufruf auch, das war auch schon mal ein Riesenfehler, und die sind einfach von über den ganzen VIP-Block rüber gerannt. Ohne Gnade.
Während des Spiels schon gelaufen
ist? Nee, vor dem Spiel. Okay. Rübergelaufen, um natürlich eine Schlägerei anzufangen.
Ja.
Wir natürlich als Spieler, Familien, Frauen, Kinder, saßen natürlich dort, mussten wir sie irgendwie retten, weil das war wie so eine Herde, es war einfach wie eine Herde, sind sie so rübergesprintet, haben die alle noch gesichert und jetzt, in der Zeit war noch der Ataman-Trainer gewesen, der jetzige Panathinaikos-Coach, und der hat versucht, alle so mit Mikrofon auf Türkisch zu sagen, ey, bleibt ruhig und so, chillt mal. Aber es war so krass, dass sie das Spiel fast abbrechen wollten.
Wirklich?
Ja, und dann haben sie die Polizei angerufen, bla bla bla, dass sie natürlich da, und dann wurden auch die Gala-Fans von der Halle entwiesen, bla bla, und haben aber trotzdem das Spiel noch gespielt. Aber es war krass, das war echt mal so eine richtige Gala-Erfahrung. Und wurde auch so, dass wo wir dann in Galatasaray gespielt haben, wurde auch das Spiel, war das halt ein Geisterspiel ohne Fans sozusagen.
Ah, und okay, als Strafe. Quasi.
Und klar, dann hat man sich so welche Bilder im Kopf noch, was so passieren könnte. Aber zum Glück ist sowas nicht passiert gestern. Und war eine geile Stimmung, hat echt Spaß gemacht. Und ja, das war cooler Abend.
Ja, ich habe es nur im Fernsehen gesehen. Ja. Ich war noch am Arbeiten und habe dann die letzten paar Minuten von dem zweiten Viertel gesehen und dann halt alles, was danach kam. Und wo du gesagt hast, Würzburg kam gut ins Spiel rein, das habe ich dann natürlich nicht gesehen. Ich habe dann nur gesehen, dass Würzburg immer so auf 9, 10 Punkte eigentlich irgendwie ferngehalten wurde. Und ich hatte immer das Gefühl, dass von Anfang an auch klar wurde, wer quasi da gewinnt oder wer nicht gewinnt. Ja, und es war jetzt nicht so, dass du das Gefühl hattest, dass Würzburg da, ich sag mal,
eine Chance hatte.
Ja, ich weiß nicht. Es war sehr verwaltend, was Galatasaray gemacht hat. Also es hat funktioniert oder es hat halt nicht funktioniert. Und man hat einfach gesehen, dass Würzburg da doch halt vielleicht von der Qualität her noch nicht mithalten kann oder vielleicht aufgrund der Verletzungen und so weiter. Aber ich war auch erstaunt, wie viele türkische Fans tatsächlich oder halt Galatasaray-Anhänger da waren. Das hat mich auch sehr verwundert und ich fand, die waren auch echt gar nicht so leise. Also im Fernsehen hat es zumindest sehr laut geklungen.
Nee, die waren laut.
Aber es waren auch vom Gefühl her sehr viele Jugendliche oder Kinder da,
bestimmt,
die halt gekrischen haben. Und ne, ich weiß nicht, hast du das mit diesem TikTok-Trend mitbekommen, mit diesen, wie war das nochmal? Mit diesen einen Rapper, wo alle gerade rappen, diese Lieder.
Ja,
mit diesen
Six Seven. Ja, habe ich mitbekommen.
Kannst du mir das erklären? Ich check's nicht.
Ja, ich habe das jetzt auch mal mehrmals gesehen. Ja, das ist so ein so der Height. Also in Amerika sagt man 6'7, 6'7 Height. Aber das ist dann eigentlich ja nur, es hat keine wirkliche krasse Bedeutung. Es ist einfach nur rausgekommen.
Und was ist 6'7 umgerechnet?
6'7 wäre so wie 2,2 Meter groß, 2,3 Meter. Okay. Und 6'7. Ich bin ehrlich gesagt, ich habe das so ein bisschen auch mitbekommen und versucht, Leute, die das auch zu erklären, aber die Jugendlichen sagen selber, das hat jetzt irgendwie
keine krasse Bedeutung, keine krasse. Ist halt einfach ein Hype und es ja. kam, glaube ich, aus diesem einen Lied, ja?
Ja.
Oder? Okay. Naja, also 6'7 dann.
6'7.
Yo.
Ja.
Man fühlt sich richtig alt, wenn man sagt yo.
Yo, 6'7.
Ja.
I'm 6'6.
Ich weiß nicht, wie.
Das ist 1,98.
Was ist, Meter. Was ist 1,89?
1,98.
1,89. Was ist 1,89 umgerechnet?
Ist 6'4, 6'5. Mhm.
Das bin ich. perfekt. Ja, cool. Ja, ich bin gespannt. Du sagst, am Sonntag spielen die Baskets gegen Rostock.
Richtig.
Das heißt Big Key K.
Ich bin Samstag unterwegs.
Ja?
Mit Pro B in Langen.
Aber Samstag?
Ja.
Ah, die spielen auch Sonntag.
Die spielen Rostock. Sonntag zu Hause gegen Rostock und wir spielen Samstag auswärts in Langen.
Okay. In Langen.
In Langen, ja.
Aber. Du hast mir schon gesagt, deine Personaldecke, also erstmal Glückwunsch zum Sieg letzte Woche.
Ja, danke schön, vielen Dank.
Deine Personaldecke, hast du aber gesagt, die schrumpft so ein bisschen, richtig?
Ja, richtig. Also in dem Spiel gegen Oberhaching haben sich zwei Spieler am Kopf verletzt. Und das ist, man muss da echt aufpassen. Ich habe gehört, dass da gibt es ja seit Amerika, seit dieser Football-Geschichte, gibt es ja so ein Concussion Protocol. Da wirst du bestimmt mir Näheres was sagen. Und da haben wir die rausgenommen aus dem Spiel. Und des Näheren hat man jetzt abgewartet, okay, gehst erstmal zum Teamarzt und dann musst du ja zu diesem Neuropsychologen, um dann noch eine Auswertung zu bekommen, okay, da diese ganzen Tests zu machen, okay, wie sieht das da aus? Und Stand der Dinge ist fraglich, was passieren wird mit dem Spieler. Hoffen natürlich, für mich ist ganz wichtig, ja, es ist Sport, man will gewinnen, man will Spiele spielen, auch von der Trainerseite, auch von der Spielerseite, die wollen alle spielen. Aber für mich ist es ganz, ganz klar, die Gesundheit steht immer über allen drum und dran. Und gerade im Kopfbereich, da scherzen wir nicht drum als Akademie oder als Verein. Und da müssen wir echt klare Linien haben und auch klare Aussagen, hey, kann der Spieler spielen, ja oder nein? Und wenn da immer so dazwischen ist, dann sehen wir natürlich, dass wir sagen, hey, der Spieler spielt nicht und weil die Gesundheit einfach im Vordergrund steht. Aber du kannst mir bestimmt mehr erzählen. Wie geht das, wie läuft das denn ab bei diesem Protokoll?
Also grundsätzlich für alle Leute, die in dem Thema interessiert sind, es gibt so ein ganz cooles Filmdrama von
Will Smith, ne?
Ja, genau.
Ja, klar,
Concussion oder auf Deutsch Erschütternde Wahrheit heißt der Film. Den kann man sich echt mal gut am Abend reinziehen, weil der ist echt, finde ich, richtig gut. Mhm. Und es geht darum, dass quasi ein Arzt, der Neurowissenschaftler ist und gleichzeitig Pathologe, das heißt, er untersucht Leichen und schaut, wie ehemalige NFL-Spieler, welche Schäden das Gehirn hat, und er findet halt einen Zusammenhang zwischen NFL-Spielern und Suizidgedanken beziehungsweise halt späteren Todesursachen und versucht dann da quasi gegen die NFL Sicherheitsrisiken reinzubringen Sicherheitsmaßnahmen reinzubringen und Sicherheitsrisiken zu eliminieren, so rum, sorry. Und versucht so quasi das Niveau oder das, die Sicherheit der Spieler zu erhöhen. Und das ist echt schon echt richtig cool, den Film anzugucken. Den kann man sich echt mal reinziehen. Der wurde, glaube ich, auch mit irgendeinem Preis gekennzeichnet. Aber ich
Es hat eine wahre Begebenheit.
Ja, genau. Das muss man auch noch dazu sagen. Sorry, das habe ich vergessen. Es ist wirklich quasi wahr, die Geschichte. Und es ist natürlich ganz spannend zu sehen, wie dieser Kommerz der NFL gegen die Gesundheit der Spieler geht und so. Richtig, und dieser Vergleich wird auch gezogen. Das ist schon echt spannend. Grundsätzlich ist natürlich dein Gehirn einfach extrem wichtig. Man sieht es ja auch an vielen Boxern, die dann echt irgendwie früher oder sehr, sehr bald schon dement werden. es ist ja auch beim Fußball immer so die Frage, erlaubt man Kopfbälle oder lässt man es weg? Weil man ja,
ach,
hast du es noch nie mitbekommen?
Nee, das habe ich echt nicht mitbekommen. Nee,
beim Fußball war auch schon mal die Diskussion, dass man sagt, wie viel Kraft wirkt eigentlich, wenn ein Fußballspieler oder eine Spielerin einen Kopfball macht und dann halt den Ball quasi wegköpft. Und da war dann auch schon die Überlegung, streicht man das, weil das als Sicherheitsrisiko gilt oder halt, dass es die Gesundheit der Spieler oder Spielerinnen gefährdet. Und deswegen hat man das mal überlegt. Offensichtlich hat man es wieder ad acta gelegt, ne? Und das hat
ist der Fußball, da kannst du nicht sowas wegnehmen, ne?
Mensch.
Da muss man ja schon einen Fuß- und Kopfball nennen.
Mensch, Alex, da muss mal ein Körper gemacht werden hier. Lang hoch bei der Ecke, ne? Ja, wenn der Linksfuß von links schießt. Nein, und das ist schon auf jeden Fall ein Thema, das man auf jeden Fall näher beleuchten muss und bei dem man auch super sensibel sein muss. Ne? Es gibt ganz viele verschiedene Diagnostiken, wie man das testet.
Ja.
Grundsätzlich, ich habe es immer so gemacht bei Kopftraumata im Profisport. Ich habe immer so ein Notizbuch eigentlich dabei. Ne? Es ist wie so ein kleines Heftchen.
Ja.
Und da schreibe ich dann halt rein, Alex King, Zusammenprallkopf, 5. November, 18.31 Uhr zum Beispiel. Ne? Und dann schreibe ich dazu Symptome und dann frage ich halt ab, hast du Kopfschmerzen? Ne? Ist dir schwindelig? Kannst du deinen Kopf bewegen? Natürlich sollte man immer sicherstellen, dass erstmal Knöchern alles in Ordnung ist, weil natürlich am Kopf ist auch die Halswirbelsäule und da muss man natürlich auch sehr sicher vorgehen. Und dann habe ich das halt mitverfolgt und man kann dann immer überprüfen auch, wie reagiert der Spieler, was machen die Pupillen vom Auge. Ne? Man kann die Gehirnnerven tatsächlich testen, also gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Ne? Ist der Geruchssinn noch da?
Ja.
Schmeckt da noch was? Wie ist die Augenbewegung? Ne? Hört er noch? Hat er einen Tinnitus? Und so weiter. Ne? Okay. Also diese ganzen Sachen kann man alles natürlich austesten. Ne? Und wenn mir da irgendein Anzeichen dazu blieb, dass ich gesagt habe, nee, der Spieler spielt nicht mehr, dann war das auch für mich echt wichtig, dass der Spieler nicht mehr gespielt hat. Ich habe aber trotzdem parallel, dass das Spiel weiter oder als das Spiel weitergelaufen ist, habe ich quasi weiter notiert, wie es dem Spieler geht, um dann halt dann quasi was zu haben und zu sagen, hat sich der Zustand so verschlimmert, wie ist es? Muss man halt eher, sage ich mal, Richtung Halswirbelsäulenverletzung und Bruch denken oder muss man vielleicht eher Richtung Gehirnerschütterung denken?
Wow, okay.
Oder hat es nochmal ein ganz anderes...
Das ist spannend für ganze Physiotherapeuten, die da draußen im Bereich Sport einfach auch aktiv sind und nicht einfach, also nicht nur Physiotherapeuten, die hier, aber für Sportphysiotherapeuten
sind auch sehr, sehr wichtig. Ja, was ich immer so ein bisschen, also was ich krass finde, ich kenne es international von vielen Sportphysiotherapeuten, es fällt jemand auf den Kopf und beim Basketball muss man auch ehrlich sagen, es ist ja oft so, dass oft halt irgendwie dann so, was ich finde, was relativ häufig mir auffällt, ist so irgendwie ein unsportliches Foul beim Dunk und dann dieser Kontrollverlust und dann dieses nach unten rauschen, ne? Das ist, finde ich oft, oder halt wirklich beim Ballvortrag mal so Kopf an Kopf, jetzt hier gegen Jena. Warst du auch, wie hieß der Spieler? Nummer 36.
Von
Jena. Der mit K. Der musste dann, glaube ich, auch noch genäht werden mit 5 Stichen da, mit dem Cut. Und
dass er 3 Verletzungen in einem Spiel bekommen hatte. Irgendwie Rippen noch, Brennung.
Okay.
Ja, weil habe ich mitbekommen. Also der ist auch einer, der geht.
All in, ja. Und zum Beispiel... da muss man, wie gesagt, das halt einfach so ein bisschen mit beobachten. Ne?
Ja.
Und was mir oft aufgefallen ist, gerade international ist es irgendwie so ein Ding. Es ist irgendwie so ein Ding, dass viele Physiotherapeuten einfach halt sofort einen Kühlakku in den Nacken reinlegen.
Ein Kühlakku?
Ja, oder halt so Eis oder so, weil es ist ja völlig egal. Und das ist auch in Amerika so ein Ding.
Ich habe gedacht, das sollte man nicht machen.
Ja, ich weiß es, also keine Ahnung. Ich meine, grundsätzlich, schau mal, du fällst auf deinen Kopf oder du hast da so einen Schlag drauf bekommen, wie auch immer.
Ja.
Und deine Muskulatur will ja das Gelenk erstmal schützen und fährt mit der Spannung nach oben.
Mhm.
Meistens, deswegen haben die meisten Leute ja dann immer am nächsten Tag so einen steifen Hals oder wie auch immer. So, da muss man natürlich erstmal überprüfen, ist da überhaupt ein Problem. So.
Mhm.
Wenn, je nachdem, das ist so ein bisschen, finde ich, im Ermessen des Therapeuten, würde ich die Halswirbelsäule schon mal gleich gar nicht anlangen und testen, je nach Symptomen auch, ne? Sondern ich würde erstmal einen Stiffneck anlegen, das ist diese Halskrause.
Genau.
Da musst du, das aber eine sehr konsequente Reaktion, weil dann gibt es kein Zurück mehr. Also du musst dir sicher sein, Stiffneck anlegen,
ja.
Heißt, Spieler spielt nicht mehr. Okay. Egal was ist.
Okay.
Stiffneck ist dran, bumm, du hast den Verdacht und mit dem Fertig. Verdacht ist auch so, okay, es könnte eine Halswirbelsäulenverletzung sein, mhm. was auch immer, dann teste ich da auch nichts. Ja. Dann teste ich nicht, dreht der Kopf nach links oder nach rechts, kann er nach unten gucken oder nach oben, ja. hat er irgendwelche, sondern ich sag, okay,
aber muss er dann aber zum Arzt gehen sofort? Klar, nee, also ja, an den Tag schon
zum schon eigentlich, dann ja, schon? Sollte schon in die ja, ja. Not, ich meine, deine Halswirbelsäule ist schon echt wichtig, ne? Also die ja. sollte schon funktionieren und ja. da sollte auch kein Trauma da sein, das ja. irgendwie jetzt mit einem Bruch oder so dann mhm. Geendet hat. Und da hast du ja auch ein paar andere Strukturen, die in das Rückenmark reingehen können und so. Das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall ist es so, dass ich persönlich, wenn ich habe auch Handball gespielt, ich habe auch Schläge auf den Kopf bekommen und ja. so. Ich bin auch aus der Luft. Beim Handball ist es ganz häufig, dass du so auf den Rücken knallst, ne? weil du in der Luft ja. gestoßen wirst. Ja. Bei uns wurde da nie ein Riesending draus gemacht, um ehrlich zu sein. Ich hatte schon Gehirnerschütterungen auch beim Hand okay. oder durchs Handball, aber was ich nie leiden konnte, wenn mir ein Füße irgendwie Eis in den Nacken geklatscht hat. Weil das ist für mich so, ganz ehrlich, ich finde es selber halt scheiße, wenn das yeah. da. Also schau mal, wenn dir kalt ist,
yeah.
ne, das erste, was du machst, du hebst die Schultern an.
Yeah. Ne,
oder du nimmst deinen Kragen vom Pulli und bringst ihn so warm. Nach oben, ja. dass ja. es da hinten warm ist.
Ja.
Keiner mag doch Kälte am Nacken. Jeder ist doch da eher so in so einer
Sommer.
Ja, okay.
Bei 40 Grad.
Ja, aber auch da würdest du dir nicht so einen Kühlakku in den Nacken legen, oder? Magst du das?
Ja.
Echt?
Krass. Schon mal. Also aber man soll es nicht machen. Man sollte ja. auch erst so kaltes Wasser so hier am Handgelenk doch machen, weil dann kühlt es irgendwie schneller ab. Ist ja. das auch wahr?
Keine Ahnung.
Ich glaube, wir schleifen jetzt ein bisschen ab ja. vom Thema. Aber ich weiß, was du meinst. Nacken, genau. Kälte.
So, ist irgendwie nicht so
klar, geil. Klar, würde ich ne? auch nicht wollen.
Genau. Ne? Und dann würde ich halt diesen Stiffneck anlegen, wenn ich den Verdacht habe, dass eine Halswirbelsäulenfraktur da ist.
Ja.
Wenn der Spieler, wenn ich jetzt von einer Gehirnerschütterung ausgehe, dann würde ich einfach diese ganzen neurologischen Symptome beobachten ja. und würde schauen, was passiert oder was passiert halt eben nicht.
Okay.
So, das wäre mein Vorgehen. Des Weiteren gibt es eben dieses Concussion-Protokoll. Das ist dann eher das, wie kommt man wieder back on track.
Okay. Ne?
Aber es gibt den SCAD-Fragebogen. Mittlerweile ist SCAD 6 das aktuellste, meiner Meinung nach. Der müsste von 23 sein.
Ja.
Das ist quasi ein Instrument, wie man überprüft, wie die Verletzung, ob die quasi eine...
Ist es das?
Was ist das? Warte mal. Ja, das ist irgendwie sowas in die Richtung.
Ja.
Genau. Das ist quasi so ein, ja.
Also nur für die Zuhörer, ich zeige
ja,
Ihnen gerade
ja, sorry,
so ein genau. Concussion-Protokoll für einen Spieler, wenn was sein sollte, nach der Untersuchung, wie lange es ja, dauert, bis er ins Training einsteigen kann
genau.
und spielen kann.
Kommt natürlich auch immer auf die Symptome an.
Ja,
ne?
genau.
Aber im Endeffekt ist das so ein Rehabilitationsplan einfach. Ob das jetzt aus dem klassischen Concussion hervorgeht oder nicht, müsste ich jetzt überprüfen. Das würde jetzt zu lange dauern. Ist aber auch eigentlich relativ egal, weil erstmal muss man herausfinden, ob es eins ist oder nicht.
Ja.
Und da gibt es eben diesen SCAD-Fragebogen und der gibt dir dann halt Auskunft darüber, was ist Sache. Ne? Und
ja.
dann solltest du eigentlich 3 Tage, also innerhalb von 72 Stunden nach Verletzung machen
ja.
Und dann 7 Tage nach der Verletzung einfach fortführen und schauen, wie entwickeln sich die Symptome und dann hast du das ganz gut überprüft. Ne?
Okay.
Und da ist dann halt so natürlich so Name, so diese ganzen Hard Facts. Ne?
Ja.
Und dann ist da auch so ein ja, Neuroscreening nennt man das, dabei. Und da gibt es dann Warnsignale, die stehen in der Box, ne? Und es sind dann zum Beispiel Nackenschmerzen, Druckempfindlichkeit, Krampfanfall, Doppelbilder, Bewusstlosigkeit, Schwäche, Kribbeln, okay. Brennen in den Armen.
Ja.
Punkt, 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 ne? So. Und dann, wenn da Warnsignale stehen, dann gibt es da wie so eine Roadmap, ne? Ich kann es jetzt nicht zeigen, weil ja. die Mikrofone angeschlossen sind, aber dann gibt es so eine Roadmap und dann steht da ja und dann bei ja aus dem Sport nehmen für eine sofortige medizinische Untersuchung oder Transport in ein Krankenhaus, medizinisches Zentrum. So.
Okay.
Da würde ich nochmal so ein bisschen differenzieren. Wenn ein Arzt mit an der Bank ist, dann würde ich eher sagen, Arzt ja, nein, ne? Und würde es mit einem Arzt absprechen, dann bist du als Physio auch nicht derjenige, der das mhm. entscheidet, sondern das macht der Arzt, weil er einfach höher qualifiziert ist.
Okay.
So, und dann keins der Warnsignale, nein, dann geht es um beobachtbare Zeichen, nein. Dann gibt es die Glasgow Coma Scale. Das ist wieder so eine Skala, die man einfach durchgehen kann. Ja, heißt auch wieder aus dem Sport nehmen, etc. Dann nein, Nackenschmerzen, Druckempfindlichkeit oder Verlust der Bewegungs. Dann kommt zum Beispiel ja, dann Immobilisierung der Wirbelsäule und Zervikalstütze, das ist dann dieser Stiffneck, ne? Ja. Und dann geht es halt so durch und dann kann man das ganz gut machen. Und dann ist am Ende halt dieser SCAD-6-Fragebogen, der hat halt theoretisch, lass mich kurz gucken, 9 Seiten. Und den kann man dann gut durchgehen und hat dann ein ordentliches Ding. Wie gesagt, ich mache das mit den Hirnnerven immer noch zusätzlich und der Dokumentation nebenbei, dass alles schön dasteht. Und dann kann man entscheiden, ist es notwendig oder nicht. Und anhand dieses SCAD-Fragebogens sind eigentlich Kopfverletzungen und so weiter immer relativ gut, ich sag mal, abgearbeitet. Ne?
Ja, das ist, ja, und das Interessante für mich ist auch in diesem Protokoll, wenn man dann so sieht, so ist Protokoll, aber die Spieler fühlen sich gut. Das ist halt dann immer diese schwierige, die Spieler sagen, ja, aber ich fühle mich aber gut, ich möchte aber auch spielen, ich möchte trainieren. Ja, wann kann ich anfangen? Aber dann die Ergebnisse sagen dann, ja, aber du hast da ein bisschen Schwindelanfälle oder die Ergebnisse waren nicht so gut, weil die gehen ja dann zu diesem Test, dann besprechen sie es ja, das geht ja mehrere Stunden. Aber die sagen dann, ja, am nächsten Tag, ja, mir geht's besser. Mhm. Und das ist immer das Schwierige, ja, mir geht's besser, aber eigentlich sagen die, ja, du bist raus.
Ja, ich glaube.
Und dann, wenn du die Tests nochmal machst und die Spieler dann auch den Unterschied zu wissen, ey, Junge, bist du wirklich oder willst du so dermaßen spielen, dass du es gar nicht unterscheiden kannst, was eigentlich gut und für deine Gesundheit wichtig ist?
Ich glaube, das größte Problem ist, dass halt die meisten Leute oder gerade junge Sportler auch nicht einschätzen können, wie welche Folgen das haben können. Und das ist ja auch für uns oft so, das ist ja mit einer Erkältung ähnlich. Weißt du, wenn du jetzt eine Erkältung hast und dann wieder fit bist und noch so einen leichten Schnupfen hast, wie oft fängt man da mit seinem Sport wieder 100 Pro. an? Hat aber überhaupt nicht das Risiko von einer Herzmuskelentzündung oder so weiter oder so weiter und so weiter auf dem Schirm. Das heißt, es ist ja bei dem Gehirnthema eigentlich noch viel relevanter, weil deine kognitive Leistungsfähigkeit, wenn die mal nicht mehr da ist, dann hast du ja richtig verschissen eigentlich. Ne? Also das ist ja das, was keiner will.
Und das ist ja das, was die Footballer ja auch in dem Film ja die auch sagen. Die sagen, ja, I'm good. Ja, aber das war schon ein heftigen Prall, den du hattest. Ne? Ja. Und das ist ja jedes Spiel, ist ja jedes Wochenende.
Ey, aber Footballer sind eh so ein Ding für sich, weil ich hab mit jemandem geredet, der ist im Football tätig oder war im Football in der NBA tätig, macht es aber nicht mehr, weil er gesagt hat, er kann das nicht mehr so supporten. Okay. Ne? Und weißt du wieso? Weil er sagt, er war in dieser Kabine drin und bevor das Spiel losgeht, hat er das Gefühl, es ist so, die machen sich ready, um den Krieg zu gewinnen. Ja. Der war da als Physio mit dabei und man kennt ja diese Videos, diese Motivationsvideos, die findet man ja auch immer als Sportler eigentlich voll geil und geht so, we ready. Yeah. Und dann fängt einer an, auf die Wand zu hauen und auf einmal springen alle rum und alle schreien, we ready, ne? Und es geht voll ab. Und er sagt, irgendwann war das für ihn so extrem, dass überhaupt keine Rücksicht, also es ging nicht mehr um den Sport. Es ging eher so drum, wir gehen da raus und wir vernichten die andere Mannschaft. So. Also es war wirklich so nicht dieser Gedanke, wir wollen den Sport oder dieses Spiel gewinnen. Es war wirklich der Gedanke von, wir wollen maximal die anderen Leute zerstören, ohne Rücksicht auf jetzt, ich sag mal, körperliche Verluste, Verletzungen oder was auch immer.
We destroy them!
Ja, wirklich. Und dann hat er gesagt, er hat da 2 Jahre NFL betreut, hat auch die nötige Qualifizierung dafür, hat dann aber gesagt, boah, ich kann das nicht mehr, weil ich fühle mich damit unwohl. Weil du kannst den Spielern auch nicht sagen, nehm dich da mal ein bisschen zurück, du Idiot. Weißt du? Genau. Also, die bringen dich dann halt so
gut. Who the fuck are you thinking to tell me not to play?
Ja, ist so. Und dann hat er gesagt, er kann das halt nicht mehr. Ja. Und das ist ja schon so, wenn du halt quasi in den Sport reingehst und halt dir denkst so, keine Ahnung, mir sind halt alle Mittel recht, dass du gewinnst, dann kann das ja sein. Aber es geht halt auch immer so ein bisschen um Fairness, weißt du? Und jetzt irgendwie den besten Spieler möglichst oft irgendwo hinzuschlagen oder halt möglichst oft irgendwie in eine Situation zu bringen, wo er sich vermeintlich verletzen kann, das ist halt für mich keine Taktik, um ein Spiel zu gewinnen, weil stell dir mal
da
vor,
gehen echt viele Spiele, aber auch
viele
Coaches gehen da echt über Leichen. Klar, du willst als Coach, und ich bin ja, ich bin jetzt nicht im Profi-Profi-Bereich, sagen wir mal Bundesliga. Pro B ist ja schon auch Profibereich, aber da geht mir die Gesundheit immer weiter. Man muss auch unterscheiden. Es gibt Spieler, die sind ein bisschen so Mimichen, so, oh ja, ich habe einen Schlag und ich kann nicht spielen. Und dann denke ich mir, come on, also beiß dich mal durch, du musst jetzt mal spielen. Ja. Oder wenn du so einen kleinen Schnupfen hast, ja, ich habe Schnupfen, ja, okay, Schnupfen, jetzt bitte, du hast keine Symptome, du hast keine Infektion, spiel, ja, so. Aber sowas mit Kopfsache und da wollen sie weiter, da bin ich richtig vorsichtig, weil die wissen dann echt nicht, wo dann die Grenzen sind und das tut mir dann auch voll leid für die Spieler, weil ich weiß, die wollen unbedingt für das Team spielen und auch gewinnen und wissen auch, das sind wichtige Spiele, aber da muss man sie echt da bremsen.
Ja, voll, also das ist ja auch, ich meine, als Coach sollst du die Spieler weiterentwickeln, ja, weißt du, genau. Du sollst denen helfen, Spiele zu gewinnen und so weiter, aber du sollst auch als Coach irgendwo die Sicherheit sicher, also weißt du,
das ist eine Verantwortung.
Ja, genau.
Verantwortung.
Du kannst nicht von einem 17-Jährigen erwarten, dass der checkt, dass es jetzt nicht Sinn macht, nach einem Kreuzbandriss, nach so und so vielen Wochen wieder auf dem Platz zu stehen, weil er ist für die Mannschaft da oder so, ne? Oder bei einem Außenbandriss oder so, oder gerade in den jungen Jahren halt. Das Ding ist, wenn du denen jetzt sagen würdest, ja, vielleicht kannst du später kein Basketball mehr dann spielen oder hast halt eine scheiß Karriere, dann würden alle sagen, ja, bla bla bla, der Alex, ne, so die Weisheit mit dem Löffel gefressen, der meint zwar nur gut, aber was weiß der schon so ungefähr, ne?
Ja.
Und mir wurde es auch oft gesagt in jungen Jahren, so Max, pass mal ein bisschen auf dich auf und so. Und ich war auch immer so, nee, ich muss spielen, ich muss der Mannschaft weiterhelfen und mein Körper kann das, weißt du, ich bin schneller wieder fit und ich habe mich halt einfach immer wieder verletzt und war halt immer wieder so dumm und hab's gemacht, ne? Und im Endeffekt spiele ich jetzt keine Handball mehr. Bin ich nicht böse drum, ne? Also ich vermisse es jetzt auch nicht krass oder so. Aber es ist natürlich so, dass man es hätte vermeiden können wahrscheinlich. Und da wäre vielleicht mal jemand gut gewesen, der mich halt einfach wirklich krass gebremst hätte. Und jetzt habe ich wirklich nur kleine Verletzungen gehabt. Das waren halt immer kleine Scheißverletzungen, die einfach nervig waren. Aber es war nie so, dass ich jetzt eine Verletzung hatte, die dann quasi mir so wehgetan hat. Oder halt, die mir jetzt so bleibende Schäden in meinem Körper gemacht hat, dass ich sage, boah Mann, ich kann jetzt meinen Alltag nicht mehr leben oder ich habe jetzt Probleme bei irgendeiner Bewegung oder so, ne? Und wenn das natürlich dann aber sowas wie bei einem Gehirn oder auch bei einem Herzmuskel ist.
Das Hirn?
Das, ja, das Hirn. Oder das Herz ist, dann sollte man da, glaube ich, schon sehr gut drauf aufpassen und das auch mit Bedacht nutzen, entwickeln, fördern und beschützen.
Das war ein schönes Ende für dieses Thema. Gehirnerschütterung /Kopf, Hirn. Das war doch mal ein schönes Ende dafür.
Das war ein schönes Ende. Alex,
ja.
Wollen wir noch ein neues Thema anfangen oder machen wir die Folge jetzt hier zu Ende?
Also ich würde nur was teasern oder du, weil ich möchte es gerne noch zu Ende, jetzt teaser ich wieder was, zu Ende anschauen.
Ja, okay, gut.
Und dann können wir darüber sprechen.
Und dann sprechen wir drüber, okay. Ja. Also wir haben für das nächste Mal dann schon ein sehr gutes Thema mit im Petto. Und dann verabschieden wir uns jetzt heute mit dieser Folge.
Yes, sir.
Machen einen Haken an dem Ganzen mit meinem philosophischen Satz zum Thema Hirn. Das Hirn. Und wir sehen uns nächste Woche, Alex, mit
auf jeden Fall.
Mal ein bisschen off-topic. Ja. Nicht so Basketballfüße, sondern so, weiß gar nicht.
Können wir gerne machen.
Willst du sagen?
Ja, manchmal dann sprechen wir automatisch auch manchmal über diese Themen oder man schleift in so ein Thema rein.
Ja, das stimmt.
Aber
waren wir eigentlich relativ straight.
Heute waren wir wirklich straight.
Und nicht so links, rechts.
Nee.
Sei es drum. Wir genießen jetzt das Wetter. Die Sonne scheint.
Auf jeden Fall.
Und das Mittagessen. Ja, genau. Und dann hören wir uns nächste Woche. Haut rein.
Also, bis dann.
Tschüssi.
Peace.
Bis zum nächsten Mal bei White Chalk. Let's talk ball, health and everything in between.